Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Bleibend ist deine Treue. Ist doch wunderbar, wenn wir diesen Gottesdienst so beginnen können, unter der Treue Gottes und unter seiner Gnade. Ich begrüße Sie ganz herzlich mit dem Wochenspruch aus Epheser 5, Vers 8 und 9. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Wir freuen uns sehr, dass Herr Hans-Martin Stäbler mit seiner lieben Frau mal wieder bei uns sind. Alle Jahre wieder, kann man da schon sagen, gell? Herzlich willkommen. Herr Stäbler ist diese Woche bei uns auf der Familienfreizeit und unterstützt uns mit den Andachten bei unseren Gästen. Ich denke, Herr Stäbler ist Ihnen bekannt, gell? Seit einiger Zeit wohnen Sie jetzt ganz in der Nähe unseres Mutterhauses in Nufringen. Und von daher übernimmt er auch da immer wieder Dienste. Früher war er ja Generalsekretär beim CVJM und bei Christen in der Wirtschaft. Und außerdem ist er auch seit Jahrzehnten ehrenamtlich beim ERF tätig. Und jetzt im tätigen Ruhestand oder im Unruhestand, wie man auch sagen könnte, ist er auch noch mit vielen Verkündigungsdiensten und mit Reisen unterwegs. Wir freuen uns einfach, dass Sie uns heute den Gottesdienst halten. Wir beten gemeinsam. Herr Jesus, unsere Seele soll dich loben und erheben. Wir haben so viel Grund zu danken. Und es ist so unverdient, dass wir in so viel Frieden und Freiheit uns noch unter deinem Wort versammeln dürfen. Wir danken dir für so viel Gutes im Äußeren und wollen dich so bitten, dass du heute denen beistehst, die es nicht gut haben, die auf der Flucht sind, die krank sind, die etwas entbehren müssen. Herr Jesus, wir danken dir für die Gnade deines Wortes und möchten dich sehr bitten, dass du auch Herrn Stäbler mit allem ausrüstest, was er braucht, um dein Wort recht auszurichten. Und wir wollen für uns bitten, dass wir dein Wort so aufnehmen, dass es Frucht bringt zu deiner Ehre und ja auch als Frucht für die Ewigkeit. Amen.
Liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Schwestern und Brüder, auch die, die jetzt in den Zimmern mithören, das ist ja hier was ganz Besonderes, dass es viele gibt, die noch so im Background mit dabei sind. Und ich habe gerade auch noch mal gehört, dass auch die Predigt, glaube ich, aufgenommen wird und anschließend dann auf der Homepage irgendwo veröffentlicht wird. Also man kann es dann auch noch mal nachhören, wenn man nicht alles auf einmal aufnehmen kann. Ich grüße euch heute Morgen mit dem biblischen und hebräischen Friedensgruß, den ich liebe. Shalom, der Friede Gottes sei mit uns allen. Amen. Es ist ein herrlicher Tag heute und eine neue Kanzel, da kann man zunehmen noch irgendwie, die ist so breit. Und schön gestaltet und hier dieser wunderbare Strauß mit Sonnenblumen, das muss doch unser Herz berühren, einfach so, dass auch Freude auf unsere Lippen und in so unser Gesicht kommt. Ich bin gerne auch in diesem Jahr wieder mit meiner Frau zusammen und auch mit einigen unserer Kinder und vor allen Dingen Enkelkinder hierher gekommen. Wir haben das jetzt ein paar Jahre schon so gemacht und ich freue mich richtig, dass auch meine Enkelkinder morgens dann schon mit der Bibel unterwegs sind vor dem Frühstück zum Bibellesen. Das schätze ich sehr. Das sind die Samenkörner, die in die Herzen, gestern Abend haben wir davon gehört, die in die Samenkörner von Kindern fallen und jungen Leuten. Und diese Samenkörner des Wortes Gottes werden Frucht tragen. Ich gratuliere deshalb allen Eltern, die ihre Kinder mitgebracht haben und auch von Gott erwarten, dass Gott wirklich ihr Leben prägt. Spannend finde ich immer, neue Menschen kennenzulernen. Manche Gesichter, da erinnere ich mich dran, manche Namen kenne ich auch. Aber es ist was Schönes, neue Menschen kennenzulernen. Und ein bisschen ins Gespräch mit Menschen zu kommen, das können wir in dieser Woche ja auch tun. Und etwas zu hören von eurer Geschichte, von eurer Kultur. Und wir fahren ja beim Ausflug noch in die Schweiz. Also ist ja auch was Spannendes, wenn man Schweizer hier begegnet, nochmal mit einer anderen Kultur. Jede Mentalität, auch in Deutschland, ist wieder anders, anders geprägt. Der Background unseres Lebens. Aber besonders schön finde ich es auch, wenn wir einander ein bisschen, vielleicht beim Essen oder auch wenn man mal auf eine Bank außen sitzt, erzählen, welche Erfahrungen wir im Glauben machen. Wir reden da viel zu wenig davon. Bei den ersten Jüngern war es so, sie konnten es nicht lassen. Sie mussten erzählen von dem, was sie mit Jesus erlebt haben. Und ich finde, das ist was Spannendes, auch zu erleben, wo wir die Wunder Gottes, auch die kleinen Wunder Gottes, in unserem Alltag erleben. Und heute entdecken wir in dem Bibeltext für diesen Gottesdienst eine Person, wahrscheinlich kennen wir sie alle aus der Bibel, aber eine Person noch mal genauer, ein junger Mann, der nicht unsicher war. Das war kein Softie, sondern es war ein Mann voller Energie und Leidenschaft für Gott. Er war voll frommem Eifer und religiösem Fanatismus. Er war schon in jungen Jahren eine Führungspersönlichkeit. Das ist schon spannend. Ich habe ja Jugendarbeit gemacht und verantwortet bis zu meinem 60. Lebensjahr. Und manchen jungen Leuten hat man schon abgespürt, die werden mal Verantwortung übernehmen. Im Beruf, in den Betrieben, in unserer Gesellschaft und auch in der Gemeinde. Dieser Mann war sehr klug, 25 bis 30 Jahre jung. Er stammt aus einer wohlhabenden Familie, die sozusagen zum Diaspora-Judentum gehörte, also die von Israel weggezogen sind. Das war schon damals so. Im Mittelmeerraum waren viele fromme Juden zu finden und sie hatten ihre eigenen Gemeinden und Traditionen, ihre Synagogen. Dieser Mann war aufgewachsen in Tarsus. Tarsus, ich war mal da, das ist im Nordosten der Türkei, eine interessante Stadt. Zu seiner Prägung gehörte, dass er, wie das in jüdischen Familien üblich ist, von seinem Vater vor allen Dingen geprägt war. Der Vater ist verantwortlich in der jüdischen Familie für die Persönlichkeitsprägung und auch für das, dass ein Junge und auch ein Mädchen, aber vor allen Dingen ein Junge, auch in die jüdische Tradition eingeführt wurde. Er wurde mitgenommen in den Synagogen-Gottesdienst zum Torah-Studium. Und dann haben sie, weil sie wahrscheinlich eine relativ wohlhabende Familie waren, ihren Sohn dann zu einem Semester nach Jerusalem geschickt, zum Torah-Studium. Dort gibt es bis heute in Jerusalem, ganz in der Nähe der Westmauer, der sogenannten Klagemauer, gibt es solche Torah-Schulen, Bibelschulen, wo Männer aus der ganzen Welt, junge Männer aus der ganzen Welt hingeschickt werden, um einfach eingeführt zu werden, auch in das Denken und in das Leben der jüdischen Gemeinde. Es wird einmal berichtet, dass er einen berühmten Lehrer hatte, nämlich den Rabbi Gamaliel. Der gehörte zu den Pharisäern, also von daher gehörte er zu einer ganz frommen Schicht von Menschen. Er gehörte sozusagen zum jüdischen Pietismus, Frömmigkeit, die dort geübt und gelehrt wurde. Ihr wisst jetzt natürlich längst, um wen es geht. Es geht um Saul, Saulus. Der Name erinnert ja an den ersten König Israels. Später nennt man ihn dann mehr Paulus. Also Saul, so habe ich nochmal neu auch für mich entdeckt, war eigentlich der hebräische Name. Klar, ist ein hebräischer Name, der erinnert an den großen ersten König. Und Paulus ist der griechische Name, ist eine griechische Bezeichnung. Wir sagen ja immer vom Saulus zum Paulus, okay, das können wir so stehen lassen, aber er hat eigentlich keinen neuen Namen bekommen, sondern er hat, ich würde mal so sagen, den zweiten Namen, den er in der griechischen Welt hatte, dann als seinen Hauptnamen später benutzt. Paulus wurde zum großen Missionar der Völker, zum Theologen der ersten Christenheit. Er war ein unerschrockener Abenteurer Gottes. Und so lese ich die berühmte Startgeschichte, die er mit Jesus hatte, die Umkehrgeschichte vor den Toren der Weltstadt Damaskus. Darf ich Randbemerkungen noch machen? Wir waren jetzt wieder an Pfingsten mit einer großen Reisegruppe in Israel. Und wenn wir in Israel sind, dann fahren wir auch über die Golanhöhen und stehen an einer Stelle, wo man einen Blick hat, einen weiten Blick hat, nach Kunetra, etwa 50 Kilometer weiter von diesem Platz aus, liegt diese Weltstadt Damaskus. Wir hatten mehrfach die Chance, schon in Damaskus zu sein, dort auch Christen zu treffen. Und es ist eigentlich eine traumhafte Stadt. Eine Stadt mit langer Geschichte auch. Aber heute ist natürlich Syrien ein Land, das gebeutelt ist seit Jahrzehnten in der Zwischenzeit. Und viele Menschen, auch Christen, können dort kaum existieren. Und auf dem Hintergrund der vielen Konflikte in der Welt geht dieser Konflikt oftmals schon ein bisschen unter. Lasst uns das nicht vergessen, für die Menschen in Syrien zu beten, ihnen zu helfen und besonders auch für die Christen zu beten. Ich lese jetzt Apostelgeschichte 9, die Verse 1 bis 19. Ich erlaube mir, ein paar Anmerkungen schon beim Lesen des Textes zu machen. Also Apostelgeschichte 9, Bekehrung des Saulus. Saulus, steht hier sehr drastisch, schnaubte mit Drohen und Morden, so hat Martin Luther übersetzt, voller Hass und Fanatismus gegen die Jünger des Herrn, die an Jesus glaubten. Er ging zum Hohepriester in Jerusalem und bat ihm um Briefe, dass er nach Damaskus gehen kann an die Synagogen, dass er die Anhänger des neuen Weges, so nannte man damals die Gruppe der Christen, Männer und Frauen, die er fände, gefesselt nach Jerusalem führen könnte. Als er aber auf dem Wege war, das war ein ganz bekannter Weg, kann man heute noch Überreste sehen, und zwar war das die Via Maris, die führte vom Mittelmeer entlang am See Genezareth, also an Kapernaum vorbei. Dadurch ist Kapernaum auch reich geworden, Zollchef Levi, wir kennen die Geschichte. Und dann geht es weiter über die Golanhöhen, genau an die Stelle, wo wir gestanden sind, bei Kunetra, und dann weiter direkt 50 Kilometer nach Damaskus. War ein ganz großer Handelsweg, war ein Weg, den viele beschritten haben. Auch die ganzen Waren wurden dort vom Mittelmeer nach Damaskus gebracht. Als er auf dem Wege war, auf dieser Straße, und in der Nähe von Damaskus umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Der Lichtstrahl Gottes trifft ihn. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf, geh in die Weltstadt nach Damaskus, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, der war ja mit vielen Leuten unterwegs, der hatte so seine Bodyguards bei sich. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Saulus aber richtete sich auf von der Erde und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts mehr. Er war blind. Sie nahmen ihn wie ein kleines Kind bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Saulus konnte 3 Tage nicht sehen, er aß nicht und er trank nichts. Jetzt kommt diese kurze Zwischenszene, wo erzählt wird, dass Ananias in Damaskus war. Er war wahrscheinlich einer der Leiter der christlichen Gemeinde in Damaskus, Hananias. Und der wird von Gott nun auch angesprochen, weil Jesus arrangiert das jetzt alles. Das ist nicht dem Zufall überlassen. Dieser Ananias und die anderen Christen, die hatten Angst. Die wussten, es kommt jetzt solch ein Stoßtrupp nach Damaskus und sie wussten nicht, was auf sie zukommt. Und Gott sagt zu ihm, zu dem Ananias, geh nun auf die Straße, die gerade Straße, und dort wirst du dem Saul begegnen. Er hat den Namen schon gehört und sagt, es ist doch einer, der Böses vorhat. Und Gott sagt zu ihm, nein, siehe, er betet. Und er ist jetzt auf dich angewiesen. Und dann steht, und ich lese wieder weiter, in Vers 15, der Herr sprach, dieser Saulus ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Ananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt. Jesus, der dir auf dem Wege erschienen ist, er will, dass du wieder sehend wirst und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er wurde wieder sehend. Und Saulus stand auf, er ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Und Saulus blieb einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Und er fängt an, das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Das ist eine spannende Geschichte, die ja auch schon jungen Leuten erzählt wird, die man spannend lesen kann. Ich möchte einige Gedanken für uns, auch für die Sommerzeit oder für die nächste Woche und für diesen Sonntag mitgeben, zum Nachdenken und zum Gespräch. Erstens, das Stichwort plötzlich. Jesus trifft uns oft unerwartet, so wie in dieser Geschichte vor Damaskus. Plötzlich ist alles anders. Unerwartet wird der Trupp gestoppt mit Saulus. Das helle Himmelslicht holt den stolzen Saul von seinem hohen Ross. Er liegt nun im Wüstensand. Dieser stolze Typ, er hört den persönlichen Anruf von Jesus. Dieser Ruf aus der göttlichen Welt durchzieht die Weltgeschichte bis heute. Manchmal laut, und spektakulär, das gibt's auch, aber meistens sehr leise, vielleicht auch nur in unserem Herzen. Oft ist der Anruf Gottes auch heute mit Licht verbunden, denn Gott ist in einem Licht, da niemand zukommen kann. Und wenn Gottes Licht in unser Leben hereinkommt, unser Leben erhellt, dann entdecken wir etwas von dem, was Jesus ja sagt: Ich bin das Licht der Welt. Damit beginnt Umkehr. Damit beginnt Heilung. Damit beginnt Ermutigung und Beauftragung. Es soll hell werden in unserem Leben, wenn Jesus uns trifft. Mit dem Wort aus der himmlischen Welt wird unser Leben verändert. Gott spricht, er ruft uns bei unserem Namen. Er ruft uns bei unserem Namen, so wie Gott das getan hat am Schöpfungsmorgen. Es werde neu. Viele haben diesen Ruf gehört. Interessant ist, dass dieser Ruf, den Gott in unser Leben hineinspricht, wirklich ein Anreden Gottes von außen ist. Es sind nicht unsere Gefühle. Es sind nicht die sentimentalen Gedanken oder frommen Gedanken, die wir entzünden, sondern ist der Ruf Gottes von außen. Deswegen reden wir auch von Berufung. Ich denke an Abraham, der in seinem Zelt saß. Es war eine Zeit, in der die Hochkulturen im Norden oder auch in Ägypten oder in Griechenland wirklich große, große Taten hervorbrachten. Aber Gott beruft einen Nomaden in seinem Zelt. Geh aus deinem Vaterland. Oder ich denke an den Ruf, den Gott sprach an Mose, diesen Flüchtling in der Wüste. Er beruft ihn zum Leiter des Volkes Israel. Oder der Ruf an Samuel, den Jungen, der Prophet geworden ist. Und Samuel sagt: Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Oder an David, den Vergessenen in der Familie. Das ist auch eine spannende Geschichte. David, sie haben ja alle vorgeführt, die Söhne Isais. Und David hatte die Aufgabe als Jüngster, die Tiere zu hüten. Und Samuel fragt: Gibt es nicht nur einen? Doch, der ist da draußen. Und der wird hergeholt und er wird zum großen König Israels berufen. Gott spricht von außen. Oder Maria. Wenn ihr die ganze Geschichte von Maria lest, diese junge Frau, die Gottes Stimme hört und die dann wirklich zur Botschafterin für das große Heilsgeschehen wird, die Wertschätzung, die Maria erfährt. Und sie erlebt es auch und bekennt es auch. Oder ich denke an die Jünger am See Genezareth. Ich meine, das war weit weg von Jerusalem. Das war so im Winkel. Ein kleiner See eigentlich, 60 Kilometer im Umfang. Und dort kamen die aus dem Nordufer des Sees. Das sind kleine Nester gewesen, Bethsaida, Chorazim. Und tausende von Christen in der ganzen Geschichte des christlichen Glaubens. Wie viele Missionarinnen und Missionare hat Gott berufen? Sei du für mich unterwegs. Ich habe schon, glaube ich, mal hier an einem Abend vor ein paar Jahren erzählt, war sehr fasziniert und gefesselt von David Livingstone, einer der großen Afrika-Missionare. Der hat schon mit 10 Jahren gewusst, Gott will, dass ich Missionar werde. Und bis heute ist es so, dass Gott seine Leute ruft. Vor 2 Jahren war hier Wilhelm Bunz. Ich bin seither sehr eng mit ihm verbunden und befreundet. Es war eine wunderbare Begegnung mit diesem Mann, der so viele Jahre im Gefängnis saß und der wirklich aus frommer Familie kam, aber dann total daneben geschlagen hat. Und Gott hat ihn zurückgeholt. Und heute kann er Gottes Wort auch zu Menschen sagen, die sonst nicht so offen sind für das Evangelium. Gott ruft uns bei unserem Namen. Das Licht der Liebe und der Heiligkeit Gottes kreuzt unseren Lebensweg. Oft überraschend, unerwartet, manchmal mitten im Alltagsgeschehen. Kennst du solche Augenblicke? Die Bibel redet dann davon, das sind Kairos-Momente. Das sind Momente, wo ich weiß, jetzt redet Gott zu mir. Ganz persönlich. Das sind Lichterfahrungen der Herrlichkeit Gottes. Hörst du seine Stimme, wenn er dich persönlich ruft? Er ruft uns heute beim Bibellesen. Er ruft uns heute in Gottesdiensten oder bei Andachten. Er ruft uns heute durch persönliche Gespräche mit Freunden und in Gebeten, die wir miteinander führen. Manchmal sind es auch ganz stille Momente, wo Jesus zu uns persönlich spricht. Stoppereignisse, wie bei Saulus. Es gibt manchmal auch sehr deutliche Stoppereignisse. Das kann eine Krankheit sein. Das kann ein Rückschlag sein. Das kann ein deutliches Wort sein, das mir ein anderer mal sagen muss, ganz offen und ehrlich. Hoffentlich haben wir Freunde, die uns auch ganz ehrlich begegnen und dann im Namen Gottes auch einmal Stopp sagen. Mitten im Eifer, vielleicht sogar im frommen Stress, so war das ja damals bei Saulus. Der wollte ja für Gott was Gutes tun. Kommen wir ins Scheinwerferlicht der Suchbewegung Gottes. Und nun liegt Paulus im Wüstenstaub. Der Stolz ist gebrochen, zerschlagen, er ist blind und verletzt. Und jetzt hat er nur noch eine Frage. Es konzentriert sich jetzt auf diese eine Frage. Wer bist du? Wer ruft mich mit dieser gewaltigen Kraft? Wer bist du? Das ist das Zweite. Das Erste, plötzlich. Der Stopp mitten auf unserem Weg. Das Zweite, wer bist du? Die entscheidende Lebensfrage. Und ich finde es spannend, Jesus hat nicht lange irgendwelche Darlegungen gebracht, sondern er antwortet kurz und knapp, glasklar, ich bin Jesus, den du verfolgst und bekämpfst. Wisst ihr, was hier geschieht? Jesus hat ihm in diesem Augenblick das Geheimnis seiner Kraft gezeigt. Wir nennen das oft, wenn wir die Bibel lesen, es ist eine Offenbarung von Gott. Sozusagen, der Vorhang der himmlischen Welt wird weggezogen. Das meint Offenbarung. Und wir tun einen Blick hinein in das Geheimnis der Wirklichkeit Gottes. Der Himmel öffnet sich. Wenn ein Mensch das Geheimnis von Jesus erkennt, dann geht das Licht des Lebens auf. Interessant ist ja, später sagt Jesus mal zu Petrus, als Petrus sagt, du bist Christus, der Messias, du bist der, auf den wir warten, sagt er, das hast du dir nicht selber erdacht. Das kommt nicht aus deinem Inneren, sondern das hat dir mein Vater im Himmel gezeigt durch seinen Geist. Die Freunde, wir brauchen immer wieder die Atmosphäre des Heiligen Geistes, damit wir entdecken, was das Geheimnis Jesu ist. Paulus sagt dann einmal später, ich weiß nichts mehr als Jesus, den Gekreuzigten. Er war ja ein gebildeter Typ und der hat viel gewusst, der hat die Welt gekannt, der war viel bereist, der hat viele Menschen kennengelernt, auch verantwortliche Menschen in seiner Welt damals. Aber er sagt, nein, das ist alles unwichtig, sondern entscheidend ist, dass ich Jesus kenne. Den Gekreuzigten und Auferstandenen. Und als alter Mann sagt er, das ist das Ziel meines Lebens. Ich möchte Jesus immer mehr kennenlernen. Er soll immer mehr Gestalt in meinem Leben gewinnen. in unseren Tagen, wo wir ja so viel auch Dunkelheiten in dieser Welt, auch in unserer nahen Welt erleben, von Corona angefangen bis zu den Kriegserfahrungen, die hohen Inzidenzen, die auch jetzt wieder zunehmen, haben die Menschen Angst, auch wir vielleicht. Viel Stress und Sorgen, viel Leid und Trauer. Die ehrliche Frage, die vielleicht im Inneren auch bei uns schwelt, ist, wer hat die Kraft zu helfen? Hoffentlich wird diese Frage nicht nur irgendwie an Politiker oder Ärzte oder Psychologen gestellt, sondern auch an uns Christen. Kann Jesus wirklich helfen in einer Welt, die voller Sehnsucht nach Leben ist? Wer ist Jesus Christus? Hat er Kraft? Gibt er Hoffnung? Wer bist du? Du holst uns vom hohen Ross unserer Selbstverliebtheit und Selbstsicherheit herunter. Du nimmst den Größenwahn, den wir manchmal entwickeln in unserer Gesellschaft, ganz schnell weg. Jesus stoppt uns mitten in den dunklen Gedanken des Hasses und des lebenszerstörenden Fanatismus und der Selbstverwirklichung. In dieser Art könnte ja auch manches, was wir dunkel erleben, solch ein Stoppschild sein, mitten in unserer Zeit. Jesus, wer bist du? Jesus ist der, der zu uns kommt. Das ist ja die Weihnachtsbotschaft, die wir jedes Jahr ja auch feiern, hoffentlich auch in unser Leben aufnehmen. Jesus sieht uns, er sucht uns, er geht nicht an uns vorbei. Er sieht uns auch jetzt an diesem Sonntag oder wenn wir hier in dieser Urlaubszeit sind. Er sieht uns, er will uns begegnen. Und er sagt, kommt her zu mir, die ihr beladen seid, ich will euch erquicken. Und dann stirbt Jesus am Galgen vor der Stadt Jerusalem. Er weiß, was die dunkelste Dunkelheit des Lebens ist, Tod. Er hat ihn durchgemacht. Und dann wird er vom Tod auferweckt am Ostermorgen. Es ist eine ganz wichtige Erfahrung, die wir in unsere Welt, auch in unsere Familien, auch in unsere Nachbarschaft hineintragen können. Der Tod ist nicht das Letzte, sondern wir haben eine Hoffnung, die bleibt. Das Hoffnungslicht der Gegenwart Gottes kann unser Leben auch heute treffen. Als Saulus zur Besinnung kommt, als er aufsteht, merkt er zuerst, ich bin blind, ich bin hilflos, ich schaff's allein nicht. Glauben machen wir nicht selbst. Sie führen diesen großen Kämpfer, diesen stolzen Mann wie ein kleines Kind nach Damaskus. Jetzt, und es ist schön, wie das da dargestellt wird, jetzt braucht er Zeit. Er braucht Zeit zum Gebet, zum Gespräch mit diesem Jesus, den er immer mehr kennenlernen will. Er braucht Zeit und deshalb fastet er. Nichts darf ihn ablenken. Er muss nachdenken, er hört hin. Die Frage, die ihn bewegt, ist, was kommt jetzt? Was kommt jetzt, wenn wir Jesus begegnen? Dann lasst uns ihn fragen, Herr, was willst du, was ist deine Berufung für mein Leben? Und das ist das erste, der Stopp auf dem Hassweg. Das zweite, die entscheidende Frage unseres Lebens. Und die Frage wird immer wieder zentral sein, auch in Lebensmomenten, die wir vielleicht gar nicht erwarten, die auf uns zukommen. Und das dritte, der neue Auftrag. Sei du mein Mitarbeiter. Früher war Saulus ein Werkzeug für die fanatischen Hohepriester in Jerusalem mit seiner Hassmission. Dadurch wurde er in Jerusalem sehr geschätzt. Da hat man ihn aufgebaut als Führungspersönlichkeit. Aber hier entdecken wir, Hassaktionen scheitern immer. Jetzt ist ein ganz Neues in seinem Leben. Er ist Werkzeug des lebendigen Gottes. Er ist Mitarbeiter von Jesus. Später schreibt er mal im Korintherbrief, ich bin so begeistert, dass ich, so sagte ich mit meinen Worten, dass ich Mitarbeiter Gottes sein darf. Was ist das für ein Geschenk? Mitarbeiten an der größten Sache in dieser Welt. Oder er sagt mal, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Was ist das für eine Würde, die Jesus unserem Leben gibt? Und das gilt uns allen. Wir dürfen Hoffnungsträger, Botschafter des Reiches Gottes sein, mitten in unserer Gesellschaft. Dabei ist Jesus sehr ehrlich. Er verspricht ihm jetzt kein lockeres Spaßleben, so eine Rolltreppe direkt zum Himmel. Nein, ich will Mitarbeiter sein, nicht nur, weil wir Spaß macht. Das ist alles zu billig, das hält nicht durch. Jesus sagt hier ganz ehrlich und direkt, ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Das ist das, was uns verheißen ist als Christen. Das klingt nicht toll. Aber in der ganzen Welt gibt es heute Menschen, die sich zu Jesus bekennen und deshalb viel Spott, viel Ablehnung ertragen müssen. Der allgemeine Zeitgeist, auch heute unserer modernen Welt, passt nicht zur glaubwürdigen Lebensnachfolge von Jesus. Stell dich auf Leiterfahrungen ein, auf Ablehnung. Christen bekommen nicht nur Beifall, auf Enttäuschungen, auch auf Rückschläge. Ich gebe das ehrlich zu. Ich habe viel, viel Schönes erlebt, vor allen Dingen in der Jugendarbeit auch oder in Gemeinden, auch weltweit, international. Schön, wenn man dort Menschen trifft, mit denen man in unterschiedlichen Sprachen auch beten kann. Auch wenn man die Sprachen gar nicht versteht, ist man doch verbunden mit der himmlischen Welt. Das ist was Herrliches. Also da könnte ich jetzt schwärmen von solchen Erfahrungen. Oder wenn man dann sieht, wie Gott überall seine Leute hat und Reich Gottes bewegt auf der ganzen Welt. Aber ich habe das auch erlebt, dass es Rückschläge gibt, Enttäuschungen, dass man nicht nur Erfolg zeigen kann. Und dann sagt Jesus, aber am Ende, Paulus oder Saulus, wirst du gewinnen. Paulus hat in seinem Leben viel Verfolgung und Leid erfahren. Er war mehrmals an der Grenze des Todes. Aber Paulus sagt später, und das ist sein Lebensbekenntnis, und das könnte auch unser Lebensbekenntnis sein, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Mit 60 Jahren, so wird berichtet in der Tradition, starb Paulus dann als Märtyrer, wie viele andere der ersten Zeugen auch in Rom. Ich liebe ein Lied, das wir jetzt nicht singen, sondern das will ich euch lesen. Ihr kennt es wahrscheinlich von meinem Freund Peter Strauch. Dieses Lied heißt, und es nimmt nochmal diese Geschichte auf, Jesus, wir sehen auf dich. Deine Liebe, die will uns verändern. Und in uns spiegelt sich deine Herrlichkeit, das Lichtglanz. Jesus, wir sehen auf dich. Jesus, wir hören auf dich. Er hat die Stimme von Jesus gehört, dieser Saulus. Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben erkannt, du bist Christus. Jesus, wir hören auf dich. Und Jesus, wir warten auf dich. Du wirst kommen nach deiner Verheißung. Alle Menschen werden dich sehen. Jesus, wir warten auf dich. Wir sehen auf dich, wir hören auf dich und wir warten auf dich. Ich möchte beten. Herr, so hast du deine Geschichte auch mit uns. Du kennst uns. Und du rufst uns bei unserem Namen. Ich danke dir, dass du deinen Blick und deine Herrlichkeit auf unser Leben legst. So beschenke uns an diesem Sonntag, auf dieser Freizeit, beschenke uns, wo auch immer wir jetzt sind, mit deiner Liebe und mit deiner Hoffnung. Und dann mach aus unserem Leben etwas zu deiner Ehre. Mach uns zu Hoffnungsmenschen in einer Welt des Hasses und der Zerstörung. Gib doch, dass wir dort helfen, dort Liebe weitergeben, wo du uns hingestellt hast. Herr, so dürfen wir deine Mitarbeiterin, dein Mitarbeiter sein in unserer Welt. So segne uns und lege deinen Frieden auf uns. Amen. Es gibt ein schönes Lied, das habe ich, glaube ich, ganz früher auch schon in Eidlingen gesungen. Jesus, dir nach, weil du rufst. Jesus, dir nach, weil du rufst. Nummer 256. Nun kann man natürlich in so einem Gottesdienst sitzen und kann sagen, ja, ich habe ja schon alles gehört, ich kenne die Geschichte, ich hatte ähnliche Gedanken, als man den Text gelesen hat und so. Aber in jedem Gottesdienst, wo ja Gott zu uns spricht, sind wir herausgefordert, auch darauf zu antworten. Und eine Antwort kann sein, dass wir ganz bewusst miteinander das Gebet sprechen, das Jesus uns erlaubt hat zu beten. Und damit sagen, ja Herr, wir wollen dir vertrauen. So wollen wir miteinander jetzt das Vaterunser beten. Ich möchte alle, die können, bitten, dazu aufzustehen. Und wir wollen das ganz bewusst miteinander sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sit down, please.
Vielen Dank für Ihre Botschaft heute Morgen, Herr Stäbler. Ich für mich persönlich möchte da wirklich mitnehmen. Ich darf durch Gottes Gnade sein Mitarbeiter sein und darf ihm mein Ja dazu geben. Ja, der Gemeinde ist noch bekannt zu geben. Wir laden Sie ganz herzlich ein. Heute Abend kommt ein junger Mann zu uns, Manuel Bühler. Und zwar von der Organisation Sportler ruft Sportler. Wird heute Nachmittag schon für unsere jungen Erwachsenen und Teenies sozusagen eine Einheit halten und heute Abend nochmal einen Bericht geben aus seiner Arbeit. Also wie sie versuchen, Kinder und Jugendliche zu erreichen, aber auch natürlich Sportler. Dann laden wir sie auch wieder ein zum Gottesdienst nächsten Sonntag mit Pfarrer Helmut Manns. Selbe Uhrzeit, 9.45 Uhr. Und dann würden wir gerne das Opfer des heutigen Sonntags Herrn Stäbler mitgeben für eine bestimmte Arbeit, die er Ihnen dann gleich auch noch etwas vorstellen wird. Also die Arbeit heißt missionarisch unterwegs. Da wird er dann gleich noch was dazu sagen und auch uns den Segen noch zusprechen.
Vielen Dank, wenn Sie ein Opferspende für evangelistische Arbeit geben. Wir haben vor 11 Jahren einen kleinen Verein gegründet, in der Zwischenzeit ist relativ groß geworden. Thomas ist mit im Vorstand dieses Vereins und andere sind mit engagiert dabei. Wir wollen, dass die Botschaft von Jesus wirklich einladend heute in unserer Gesellschaft, aber auch weltweit weitergegeben wird. Wir haben verschiedene Projekte, die wir fördern, unterstützen. Wir haben Leute ausgesandt nach Afrika. Und wir haben vor allen Dingen zwei Projekte, die mich bewegen. Wir finanzieren mit junge Evangelisten in Deutschland, die vor allen Dingen an die Hochschulen gehen, zusammen mit Dr. Roland Werner, um dort wirklich anspruchsvoll, einladend Jesus zu bezeugen. Und dann haben wir ein Projekt, das mir besonders am Herzen liegt, das habe ich, glaube ich, auch letztes Jahr schon erzählt, ein Projekt, das wirklich unsere und ihre Unterstützung und Hilfe braucht, nämlich Life Gate, Tor zum Leben. Das ist ein Projekt, wo ein Freund von mir, ich bin seit 35 Jahren mit dabei, wo er in Bechala, in den palästinensischen Autonomiegebieten von Jerusalem aus, Behinderten den Wert ihres Lebens gibt. Da gibt's, sind Christen, haben sich zusammengetan, um ihnen verschiedene Berufe zu lernen, um ihnen auch medizinisch zu helfen, weil Behinderte in der arabischen Welt, die werden versteckt. Und denen wird nichts, an denen wird nichts getan, sondern es ist eine Schande für eine Familie nach der Tradition und die Mutter ist schuld. Und da holt er sozusagen diese Leute heraus aus den Familien und gibt ihnen wirklich Hilfe. Und manchmal sind dann diese Behinderten, die Hilfe erfahren haben oder Berufe gelernt haben oder medizinisch ihnen geholfen wurde, sind die Zeugen, die das auch in ihre Familien hineintragen, in die ganzen Sippen hineintragen, was Jesus ihnen tut. Und für mich ist das eines der größten Friedens- und Segensprojekte im Nahen Osten. Und das unterstützen wir und da haben wir uns auch verpflichtet, einen relativ großen Beitrag zu geben, jeden Monat, wenn wir die Gelder bekommen und wenn wir die zusammenlegen können. Also herzlichen Dank für alle, die etwas zu diesem Opfer beitragen. Mich nicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Lade ich ein, nochmal aufzustehen, einfach um deutlich zu machen, du bist der Herr, dir gehört alle Ehre. So segne dich der lebendige Gott, der dich geschaffen hat und Ja zu dir sagt. Es segne dich Jesus Christus, der dich erlöst und der dir seinen Frieden schenkt. Es segne dich der Heilige Geist, der Gemeinschaft stiftet und der uns eine lebendige Hoffnung gibt. So geht nun hin, diesen Tag, in die kommende Zeit, als Gesegnete. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich wünsche gute Gespräche, gutes Nachdenken und Weiterdenken und einen wunderschönen Sonntag heute.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.